Ich möchte gern beten, bevor wir starten. Jesus, wir brauchen dich und wir brauchen deine Perspektive in allen Dingen. Herr, ich bete, dass du unseren Geist öffnest, dass du unseren Sinn öffnest für die Dinge, die dir auf dem Herzen liegen, die du denkst, die du fühlst, die du siehst. Herr, ich bete, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Herr, dass du unsere Herzen weit machst für deine Agenda, für das, was du vorhast. Amen. Ich möchte euch gern ein paar Fragen stellen am Anfang, die wichtig sind, um so ein bisschen so ein Feeling für das Thema heute zu kriegen. Ihr könnt euch gerne einfach melden, wenn es auf euch zutrifft. Mich würde interessieren, wer von euch irgendwann in seinem Leben schon mal verletzt oder von Menschen enttäuscht worden ist. Dann könnt ihr euch mal melden. Ja? Also so ein paar Einzelne waren, glaube ich, nicht ganz ehrlich. Die haben sich nicht gemeldet. Nächste Frage, wer war schon mal von Gott enttäuscht irgendwann in seinem Leben? Könnt ihr euch auch melden. Ja. Und wer war schon mal von sich selbst enttäuscht irgendwann? Ja. Also, wenn ich es richtig sehe, ist es hier ein riesengroßer Haufen ziemlich verletzter, verstörter und enttäuschter Menschen. Dafür schaut ihr alle noch ziemlich fröhlich zu mir hier nach vorne. Aber sobald wir uns unter Menschen bewegen, ist es das Normalste auf der Welt, dass wir uns gegenseitig verletzen und gegenseitig auch enttäuschen. Als es gerade mal zwei Brüder auf der ganzen Erde gab, hat einer den anderen umgebracht, als ob die Erde nicht genug Platz hätte für zwei Brüder, einfach nur zwei Brüder. Und ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, als es im Bundesstaat New Jersey in den USA gerade mal die ersten zwei Autos gab, hatten die einen Zusammenstoß an einer Kreuzung, weil keiner dem anderen die Vorfahrt geben wollte. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe gehört, das wird von einigen Bundesstaaten behauptet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall merken wir, das ist scheinbar so unausweichlich, dass da, wo wir als Menschen miteinander zu tun haben, dass wir uns verletzen gegenseitig. Und da ist es völlig egal, auf welche Menschen ich treffe. Das ist ja in der Familie so, unter Ehepartnern, das ist so in Bezug auf die eigenen Eltern, zu den Kindern, Kinder untereinander, das ist überall so. Auf Arbeit, in der Schule, man kann verletzt werden, noch und nöcher. Und es ist unglaublich, wie tief manche Verletzungen auch gehen können. Das ist auch in der Gemeinde nicht anders, das ist auch hier unter uns nicht anders. Da kann man sich die geistlichsten Leute raussuchen. Ich kenne kaum Leute aus irgendwelchen Gemeinden, die nicht schon mal von einem Pastor verletzt wurden. Ich kenne auch kaum Pastoren, die nicht schon mal von ihrer Gemeinde verletzt wurden. Es ist einfach unter uns Menschen so. Und es ist schön, wenn das Level abnimmt, ja, der Verletzungen, die wir austeilen und die wir uns gegenseitig zufügen, aber es wird nicht ausbleiben. Und an der Stelle sind wir ja gefragt, wie wir damit umgehen können, und uns bleiben gar nicht so viele Optionen übrig. Also entweder ich reagiere auf die Verletzungen in meinem Leben damit, dass ich schneller bin und andere eher verletze, als dass die mich verletzen können. Dass ich derjenige bin, der austeilt, der sich rächt, der einen Lebensstil hat, wo ich nicht so schnell verletzt werden kann, weil ich einfach der Härtere bin. Wenn man sowas extrem ins Extrem weiterführt, werde ich irgendwann zum Mörder. Oder ich bin jemand, der das alles in sich reinfrisst, der ein verbitterter Mensch wird, mehr und mehr über die ganzen Jahre. Und sowas endet im Extremfall im Suizid irgendwann. Und das Problem ist, bei diesen beiden extremen Richtungen, ja, wie ich auf Verletzungen reagieren kann, das Problem an diesen beiden Strategien ist, dass in beiden Fällen die Verletzungen mein Leben prägen, meine Entscheidungen prägen, mein Handeln, mein Denken, mein Fühlen und dass ich es mit mir rumschleppe bis zum Ende meines Lebens. Und nur ist es so, die Bibel schlägt uns ja eine Strategie vor, damit umzugehen, die im ersten Moment mindestens so unattraktiv ist, wie sie aber auch wirkungsvoll ist auf der anderen Seite. Und das ist das Thema Vergebung, wo Jesus drüber lehrt, wo das ganze Neue Testament drüber lehrt, wo eigentlich, also ein Kernthema des Evangeliums überhaupt. Und ich meine, das ist ein Thema Vergebung, also vergeben zu Vergebung zu leben, das ist was, darauf hat doch kein Mensch Lust. Also wann, ich habe doch nie den Moment, wo ich sage, ich habe jetzt Bock zu vergeben. Ich fühle mich jetzt gerade danach. Ich sehne mich danach, dass ich endlich vergeben kann. Also wer verletzt ist, der vergibt nie gerne. Das ist die letzte Variante, die man sich aussuchen würde. Aber der Punkt ist, Jesus versucht unser Herz dafür zu gewinnen, dass wir lernen zu vergeben, ganz einfach aus dem Grund, weil wir Vergebung selber bitter nötig haben, genauso wie jeder andere Mensch auf der Welt. Und weil auch klar ist, dass wir sowieso verletzt werden bis zum Ende unseres Lebens. Und entweder ich finde einen Weg, damit endgültig fertig zu werden, die Dinge wirklich von mir wegzugeben, oder ich werde sie an mir halten, Jahr um Jahr, und ich werde immer bitterer werden als Mensch. Ich habe mal bei einer Kinderveranstaltung mit 500 Kindern versucht, das Thema zu erklären. Und ich habe dann zwei Jungs nach vorne geholt, zwei Freiwillige, und der eine Junge sollte dem anderen Jungen einen vollen Wassereimer geben. Und der sollte dem den dann hinterher tragen, quer durch die ganze, es war so eine Arena überdacht und 500 Kinder, und der ist dort quer durch die Leute durch, und der andere musste ihm seinen Wassereimer hinterher schleppen die ganze Zeit und hat auch reichlich Spuren überall hinterlassen. Und die Krönung war dann, dass das ganze Ding noch zerbrochen ist und eine Riesensauerei dort mitten im Publikum entstanden ist. Und der Punkt war der, er hat ihm was nachgetragen, was der bei ihm abgeladen hat. Und immer dann, wenn wir das machen, dass wir jemandem was nachtragen, was ein anderer bei mir ablädt, seinen ganzen Mist, dann werden wir erstens ist es total schwer, weiterzugehen. Es ist eine Belastung. Das macht keinen Spaß. Und zweitens, ich werde überall meine Spuren hinterlassen. Ich werde durchs Leben gehen und an vielen Stellen an anderen meine Spuren hinterlassen, weil ich ein verletzter Mensch bin. Und ich werde an vielen Stellen eine Sauerei anrichten, die erstmal einer wieder wegwischen muss. Und das Wort vergeben, eigentlich das... Da klingt es so ein bisschen an, ja, der Moment, wenn ich was vergebe, ist eigentlich das, dass ich was weggebe, dass ich es weitergebe, dass ich es vergebe, was jemand bei mir abgeladen hat. Wo jemand seine Last, nämlich irgendwelche Schuld, wo jemand schuldig geworden ist an mir, das lädt jemand bei mir ab, und jetzt die Frage, halte ich es an mir, trage ich ihm das hinterher, trage ich es nach, oder kriege ich es hin, es zu vergeben, dass ich es weggebe, und zwar an Jesus. Dass ich bei Jesus, an Jesus das weitergebe, was jemand anderes als Last in mein Leben gebracht hat, wo jemand seine Last bei mir abgeladen hat, nämlich seine eigene Schuld, wo er an mir schuldig geworden ist, wo er Verletzungen in mein Leben gebracht hat, wo jemand Enttäuschung in mein Leben gebracht hat. Und ich habe die letzten Jahre viel mit auch sehr alten Leuten zu tun gehabt und auch immer wieder zwischendurch. Und es ist so ein Riesenunterschied, wie man sich entwickeln kann im Leben. Alte Menschen zu treffen, die so unterschiedlich mit Schuld umgegangen sind, da sieht man, welche Früchte es am Ende trägt. Es gibt Menschen, die sind zutiefst verbittert. Es gibt Menschen, die wären fast verrückt daran, an dem, was sie an Verletzungen erlebt haben in ihrem Leben und wo sie nie damit zurechtgekommen sind. Wo sie nie einen Weg gefunden haben, das zu vergeben, das weiterzugeben. Und es gibt Menschen, die haben die krassesten Sachen erlebt. Und ich meine, mal ehrlich, man muss nur lang genug leben, um krasse Sachen zu erleben, um Verletzendes zu erleben. Und es gibt Menschen, die haben total viel Verletzungen erlebt und haben trotzdem eine Leichtigkeit, eine Freude, eine Dankbarkeit, eine Herzlichkeit am Ende ihres Lebens, wo man sich fragt, wo haben die das her? Wie kann man so sein nach all dem, was sie mir erzählen, wie ihre Lebensgeschichte manchmal ist? Und wir haben die Wahl. Es ist nicht Schicksal, was aus uns wird. Es ist nicht Schicksal, wie wir am Ende unseres Lebens mal sind, sondern es hängt mit den vielen täglichen Entscheidungen zusammen. Und das, was Jesus sagt, ist im Grunde vergeben, vergeben und nochmals vergeben. Immer und immer wieder. Und seine Jünger kamen zu ihm und haben gefragt, wie oft denn noch? Wie oft muss ich denn noch vergeben, wenn mein Bruder an mir sündigt? Und ich meine, da ging es ja nun nicht darum, dass irgendwelche Verrückten sich versündigt haben an den Jüngern, sondern die haben sich untereinander aneinander versündigt. Die Jünger fragen ihn ja, wie oft sollen wir uns gegenseitig vergeben, wenn die in ihrer Jüngerschar sich gegenseitig verletzen? Und Petrus war sehr kühn, das war ein sehr frommer Mann. Er hat gesagt, reicht 7-mal. Und Jesus sagt, vergiss es, 70-mal 7-mal, wenn du rechnen kannst. Und im Grunde hör auf mitzuzählen, und zwar 70-mal 7-mal, wenn derselbe dieselbe Sache an dir tut. Und da ist bei den meisten der Ofen aus. Ja. Also an der Stelle stellt uns Jesus eigentlich vor eine unglaubliche Wahl, nämlich was zu tun, was absolut verrückt ist. Immer und immer wieder zu vergeben, damit nicht aufzuhören, nicht irgendwann zu sagen, okay, jetzt ist das Maß voll, das Limit ist erreicht, sondern immer und immer wieder zu vergeben und das weiterzugeben, das nicht an sich zu halten, das nicht nachzutragen, das nicht mit sich rumzuschleppen. Und genau das ist der Punkt. Das ist der Punkt heute. Abend, das Konzept von Vergebung, das funktioniert eigentlich so, dass ich die Schuld, die jemand anderes an mir angerichtet hat, dass ich sie an Jesus weitergebe und mich nicht länger daran festklammer. Und ich will jetzt gerne ein Beispiel noch aus der Bibel nennen, wo jemand das sehr eindrucksvoll gelebt hat. Und dann werden wir noch zwei Beispiele von Leuten aus dem Raum hören hier, die Vergebung in unterschiedlichen Zusammenhängen auch gelebt haben mit sehr guten Ergebnissen. Und das wollen wir heute auf uns wirken lassen. Und ich bete innerlich, dass Gott das einfach übersetzt in unsere Situation hinein, in das hinein, wo wir verletzt sind, wo wir angegriffen sind und wo Leute sich schuldig gemacht haben an uns. Der Mann aus der Bibel, der mich in dem Zusammenhang fasziniert, ist Josef. Josef hat jede Menge Verletzungen und Enttäuschungen in seinem Leben erlebt und es ging von Anfang an los. Als er gerade noch ein kleines Kind war, da ist seine Mutter bei der Geburt seines jüngeren Bruders gestorben. Benjamin ist noch gerade so geboren, dann ist die Mutter gestorben und Josef war selbst noch ein kleines Kind, wo eigentlich so der erste Bruch, die erste Enttäuschung in sein Leben hineingekommen ist. Wo man sich fragen kann, Gott, warum hast du das zugelassen? Auch so eine Enttäuschung von Gott. Also halbweise in einer Familienkonstellation, wo es sowieso mehrere Mütter gab, total schwierig, die haben jeder ihre Kinder eingebracht in die Familie und die Mutter von Josef ist gestorben, bevor er überhaupt so richtig ins Leben gestartet ist. Dann geht es weiter, seine Brüder haben ihn abgelehnt aus tiefstem Herzen, seine Halbgeschwister im Wesentlichen. Und das, weil er von seinem Vater bevorzugt wurde und dafür konnte er noch nicht mal was. Also eine kaputte Familienkonstellation, ein Vater, der nicht klug agiert, ein Halbweise, der von seinen eigenen Geschwistern immer mehr abgelehnt wird, bis es zu einem mörderischen Hass wird und sie am Ende auch noch versuchen wollen, ihn umzubringen. Enttäuschung von seinen Geschwistern, Enttäuschung vielleicht von seinem Vater, weil der hat auch einen gewissen Anteil daran, wie er mit seinen Kindern umgegangen ist, wie er die Familie aufgebaut hat, sodass so eine Rivalität sich so richtig breit machen konnte und auch Früchte getragen hat über Jahre hinweg. Dann wieder so eine Frage, auch warum lässt Gott das zu? Ich meine, er kriegt zwei prophetische Träume von Gott, die absolut wahr sind, die haben sich später bewahrheitet. Josef denkt sich nichts dabei, erzählt die Träume weiter und der Hass wächst. Sie hassen ihn wegen dem, was Gott ihm gesagt hat. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Man hofft eigentlich, wenn Gott redet, dass sich dann die Probleme auflösen. Und an der Stelle redet Gott zu ihm und er erzählt es einfach nur weiter und er wird gehasst dafür. Selbst bei seinem Vater wird dann langsam, ist die Geduld dann am Ende, wenn er sowas jetzt erzählt. Dann vielleicht auch so die Frage, Mann, habe ich mich selber dumm angestellt? Hätte ich es vielleicht lassen sollen, so darüber zu reden? Und man merkt, wie Verletzung sich in seinem Leben breit macht und eine Verunsicherung in sein Leben reinkommt. Dann seine Brüder gehen dann so weit, sie wollen ihn erst töten und haben dann nochmal Gnade walten lassen, haben ihn bloß als Sklaven verkauft nach Ägypten und er zieht mit so einer Karawane nach Ägypten, ist gerade noch mal dem Tod von der Schippe gesprungen und wurde verkauft als Sklave von seiner eigenen Familie. Dann vielleicht auch die Frage, wie kann mein Vater mich dem aussetzen? Ich meine, der Vater wegen seinem Kontrollwahn hat ihn noch hinterhergeschickt, den Brüdern nachzuspionieren. Und er ist in diese Situation gekommen, weil sein Vater ihn geschickt hat und weil seine Brüder ihn hassen. Und dann landet er in Ägypten als Sklave und man möchte meinen, viel tiefer kann man eigentlich nicht sinken im Leben. Und die Frage dann auch wieder, warum hat Gott es zugelassen? Und ich weiß nicht, wie eure Lebensgeschichte im Detail ist, aber das ist schon eine Hausnummer. Also an der Stelle würden viele von uns wahrscheinlich ja auch wirklich echte, ernstzunehmende Zweifel am Leben und an Gott haben und wo eine Bitterkeit normalerweise ins Leben reinkommt. Und dann kommt aber so eine kleine Wende im Leben von Josef. Josef gelingt alles, was er tut und Gott ist mit ihm, wird berichtet. Alles, was er anpackt, gelingt ihm, Gottes Gnade ist auf seinem Leben und er ist ein richtig guter Sklave. Das ist natürlich trotzdem nicht das, was man sich wünscht fürs Leben. Aber man merkt, wenn er schon Sklave ist, dann ist er wenigstens in dem Bereich gesegnet. Und man merkt, wie so ein bisschen Hoffnung aufkeimt, dass so eine Wende in sein Leben hineinkommt. Er war bei allen anerkannt und beliebt, auch bei seinem Herrn, bei Potiphar. Er war überall gemocht und man merkt, wie er zum ersten Mal seit Jahren eigentlich jetzt erlebt, wie ihm Wertschätzung entgegengebracht wird, wie er gewollt ist, wie er anerkannt ist und man merkt, wie Gottes Segen in sein Leben fließt. Und da kann zu Recht Hoffnung aufkeimen. Ne? Er wurde zum obersten Verwalter und Chef des gesamten Hauses und aller Angestellten ernannt. Er war schön und durchtrainiert. Das ist so das, was man sich wünscht. Er war so schön und so durchtrainiert, dass sogar die Frau seines Chefs von Potiphar ein Auge auf ihn geworfen hat. Und ja, heiß auf ihn war. Und an der Stelle merkt man, wie was ins Kippen kommt. Eigentlich die ganze Zeit hat man das Gefühl, Josef geht einen Weg, wo Gott ihn segnet und man hört an keiner Stelle, dass Josef irgendjemanden anklagt, dass er Gott die Schuld gibt, dass er sich über seine Brüder beklagt und man erlebt Josef als jemanden, der das ganze Leid, was er in seinem Leben erlebt, ohne Klage, ohne Anklage, ohne Verbitterung wegsteckt. Man merkt, wie so dieser Gedanke der Vergebung eigentlich in ihm aufkeimt und Gott segnet ihn, Gott ist mit ihm und man müsste erwarten, an der Stelle kommt jetzt Gottes Belohnung und er holt ihn raus und alles wird gut und dann kommt so ein verhängnisvoller Tag, er war alleine auf Arbeit und war keiner sonst im Haus, außer die Frau von seinem Chef. Und die versucht einen Seitensprung mit ihm auf die Reihe zu kriegen und Josef, und an der Stelle alle Achtung, Josef lässt sich nicht drauf ein und sagt, wie sollte ich mich an Gott versündigen? Also alle anderen männlichen Sklaven, die dort als junge Single-Sklaven gearbeitet haben, die hätten wahrscheinlich gesagt, du bist bescheuert. Da ist es die Chance deines Lebens. Ja? Und Josef sagt an der Stelle, ich will mich nicht an Gott versündigen. Und er ist da total entschieden. Und er lebt eine Hingabe an Gott, obwohl all dieses Leid und all diese Verletzungen in sein Leben gekommen sind. Und das Ergebnis für solche Treue, die er Gott gegenüber erweist, ist, dass er von dieser Frau, also die lügt, die klagt ihn an. Ihr Mann, der glaubt seiner verlogenen Frau mehr als demjenigen, der ihm seit Jahren in Treue dient. Und er kommt ins Gefängnis. Und jetzt ist er als Sklave auch noch im Gefängnis. Und da merkt man, viel niedriger kann es nicht gehen. Also das ist dann das unterste Level. Er kommt in den Sklavenknast von Ägypten. Und jetzt müsste man schon erwarten, dass Josef an der Stelle mit seiner Geduld, mit seinen Nerven am Ende ist. Aber man sieht, er ist nach wie vor ungebrochen, lebt er in der Gegenwart Gottes. Mit einem hingegebenen Herzen Gott gegenüber. Und dann geht es wieder los. Dann merkt man, er wird erhöht über die anderen Sklaven, ihm wird Verantwortung gegeben, er ist anerkannt, er ist beliebt im ganzen Gefängnis. Ja, was für ein Glück. Und der Oberste vom Gefängnis gibt ihm dort viel Verantwortung. Und er wird sogar von Gott gebraucht. Er kann Träume deuten, er prophezeit quasi. Gott redet durch ihn. Also ein geistlicher Dienst dort mitten im Gefängnis als Sklave. Und man sieht die Hand Gottes auf seinem Leben und man hört ihn wieder an keiner Stelle verbittert oder irgendwie ja, zerknirscht klagen über das, was ihm passiert ist. Obwohl er in einem fremden Land als Sklave im Gefängnis sitzt, obwohl er eigentlich aus einer reichen Großfamilie stammt, wo es allen anderen gut geht, in seiner Heimat. Er ist damals aufgewacht, morgens in seinem Zelt mit einer Familie, mit allem, was er gebraucht hat. Und jetzt wacht er auf in einem fremden Land, wo er nicht hingehört, als Sklave mitten im Gefängnis. Und er gibt sich Gott hin. Und dann keimt wieder Hoffnung auf. Dann kommt der Mundschenk, also ein Beamter des Pharao, kommt ins Gefängnis und auch ein Bäcker. Und er legt den beiden die Träume richtig aus und sagt dem Mundschenk, du wirst wieder am Hof des Pharao dienen und arbeiten, du wirst bald wieder freigelassen werden. Und wenn du beim Pharao bist, dann denk an mich. Ich bin hier zu Unrecht im Gefängnis. Und der Kerl wird freigelassen, genau wie es Josef prophezeit hat. Er kommt an den Hof des Pharao und er vergisst Josef. Und Josef bleibt 2 weitere Jahre im Gefängnis, unschuldig, ohne Grund, weil er noch dazu vergessen wurde, von dem, dem er gedient hat. Und dann, wenn man so das Gefühl hat, jetzt ist eigentlich alles aus, kommt so ein Moment, wo Gott ihn von einem Tag auf den anderen erhöht. Er kommt aus dem Gefängnis raus, lest einfach die ganze Geschichte im Ganzen nochmal durch. Das finde ich eine der bewegendsten Geschichten des Alten Testaments. Er kommt aus dem Gefängnis raus, wird zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens erhöht, nach dem Pharao. Es kommt später zur Zusammenführung seiner Familie. Seine ganze Familie siedelt nach Ägypten über. Die versöhnen sich. Er vergibt seinen Brüdern. Das ist, finde ich, wirklich ein Moment zum Heulen, wenn man das liest, wie seine Brüder vor ihm stehen und wie Josef darum ringt, auch mit den Tränen ringt, weil er merkt, das sind die Leute, die all das Unheil über sein Leben gebracht haben, was er die ganzen letzten Jahre erlebt hat. Und es ist ein Kampf in ihm und es ist was, was mit Vergebung immer zu tun hat. Das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf, der uns alles kostet. Und Josef ringt darum, er sieht diese Brüder vor sich stehen und überlegt, was er mit ihnen macht. Und er hätte alle Macht gehabt. Er war der zweitmächtigste Mann Ägyptens. Er hätte sie töten können, er hätte sie versklaven können. Er hat in dem Moment die Chance gehabt, ihnen alles heimzuzahlen. Das ist ja die Situation, die man sich manchmal wünscht, wenn man Frust hat. Dass man mal in eine Position kommt, wo man sich rächen kann. Wo man den anderen das spüren lassen kann, was man selber spüren musste. Und Josef ist in der Situation, er hätte alle Macht gehabt. Und er vergibt ihn, er fällt ihn um den Hals. Er zeigt ihnen Liebe und er sorgt dafür, dass die ganze Familie vom Hungertod bewahrt wird, weil in ihrem Land Hungersnot war und dass sie nach Ägypten ziehen. Sie kriegen dort das beste Land und aus dieser Familie entsteht das Volk, wo Gott später selber Mensch geworden ist, als Teil dieser Familie, als Teil dieses Volkes, auf diese Erde gekommen ist und Vergebung für die ganze Erde gebracht hat. Und alles war möglich. Die ganze weitere Geschichte über Generationen und Generationen mit dieser einen Familie war möglich, weil es Leute wie Josef in dieser Familie gab, die bereit waren zu vergeben und immer wieder zu vergeben, egal wie tief es noch geht, egal wie krass es ist, egal wie es ihnen alles kostet. Aber er war bereit zu vergeben in den Situationen, wo es wirklich drauf ankam. Er war bereit, sich Gott hinzugeben, mit allem, was er nicht mehr hatte, muss man sagen. Es war nicht mehr viel übrig geblieben von dem Glanz, den er in seiner damaligen Großfamilie erlebt hat. Von den Träumen, die er mal gehabt hat, wo er gesehen hat, wie sich die Sterne, Sonne, Mond da verneigen und die Getreidegarben und große Hoffnungen für sein Leben und alles war zerstört. Und in den Momenten hat er gesagt, ich will Gott treu sein. Ich will mich ihm hingeben und ich will vergeben und ich will wieder vergeben. Und als sie dann vor ihm standen, hat er wieder und wieder vergeben. Und das ist das Krasse, was man durch die Bibel hinweg immer wieder beobachtet und auch durch die ganze Geschichte hindurch. Und einige von euch haben ähnliche Geschichten, wo man merkt, in dem Moment, wenn wir uns entscheiden zu vergeben und nicht Schuld anrechnen, nicht Schuld nachtragen, wo wir sagen, wir haben es nötig, dass uns vergeben ist und wir wollen vergeben. Das sind die Momente, wo Gott einsteigt in die ganze Geschichte und wo er anfängt, dem Leben einen anderen Lauf zu geben. Das sind die Momente, wo am Ende die größten Geschichten bei rauskommen, wenn es Menschen gab, die in den krassesten Situationen gelernt haben zu vergeben. Und das kann man runterbrechen im Kleinen und auch im Großen. Und wir wollen jetzt einfach noch zwei Geschichten auch hören, wo einige Leute auch Vergebung gelebt haben. Ich weiß nicht, Caro, wolltet ihr anfangen? Die tauschen sich noch aus, wer hier den Start macht. Willst du das nehmen? Ja.
Die Frage war, welches Baby tiefer schläft. Der Robert, der hat Ronny und mich gebeten, dass wir heute Zeugnis geben von dem, was wir erlebt haben. Wir wissen, dass unsere Geschichte ein Segen für andere sein soll. Vielleicht ein Segen heute für dich. Ich bin sicher, dass dem Teufel nicht gefällt, dass ich jetzt hier stehe. Er wollte es verhindern, indem er unseren Sohn mit Fieber angriff. Und Ronny hat entschieden, dass ich trotzdem hierher kommen soll. Er hat mich dafür heute gesegnet und ich spreche nun auch in seinem Namen. Wir lassen uns unser Leben nicht vom Feind bestimmen. Amen. Wir werden manchmal auf das wundervolle Zeugnis angesprochen, das wir von unserem Hochzeitstag letztes Jahr hier gegeben haben. Wir haben damals angedeutet, dass wir durch schwere Zeiten gegangen sind. Was wir damit meinten, war, dass dieser Hochzeitstag beinahe nicht stattgefunden hätte. Ein Jahr zuvor hätten wir uns nicht vorstellen können, unsere Ehe zu feiern. Ich stehe heute hier, um Zeugnis zu geben, was uns passiert ist. Ja, wir haben eine schwere Krise hinter uns. Um es deutlicher zu sagen, unsere Ehe war am Ende. Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Das war ein Prozess über einige Monate und Jahre. Rückblickend würde ich sagen, war eines der Hauptursachen, dass ich glaubte, dass mein Mann dazu da ist, um mich glücklich zu machen. Ist er etwa nicht dazu da? Das werden nun vielleicht einige denken. Ich glaube, dass kein Mensch die Verantwortung für das Glück eines anderen tragen kann. Und weil mein Mann immer weniger meine immer höheren Erwartungen erfüllte, wurde ich immer unzufriedener. Ich befand mich in einer Spirale aus immer mehr Unzufriedenheit und Sehnsucht. Ich sehnte mich danach, dass da mehr sein muss als nur Ehe, Kinder, Arbeit, Haushalt, Tag ein und Tag aus. Zu diesem Zeitpunkt meiner inneren Krise trat ein Mann in mein Leben, der genauso dachte und fühlte wie ich und von dem ich mich verstanden fühlte. Ich habe mich innerlich immer weiter von Ronny entfernt und mehr mit dem anderen Mann gedanklich ausgetauscht. Obwohl ich den Mann nie berührt habe, war ich meinem Mann zutiefst untreu. Das lässt sich auch nicht schönreden. Es führte so weit, dass ich mir nicht mehr vorstellen konnte, mit Ronny zusammenzuleben in einem Haus. Ich war mir vollkommen im Klaren darüber, wie das Leben aussehen würde, wenn ich ausziehen würde und dass eine Trennung mit den Kindern nicht so einfach gewesen wäre. Doch ich hätte das alles in Kauf genommen. Dennoch fühlte es sich irgendwie nicht richtig an. Natürlich hatten wir versucht, unsere Ehe zu retten. Die gemeinsamen Seelsorgetermine waren eine Katastrophe. Ich war innerlich gar nicht mehr bereit dafür. In Gedanken hatte ich mich schon von meinem Mann getrennt. Als es zu einer Entscheidung kommen musste, in meiner höchsten Not, gab mir meine liebe Freundin die Nummer einer christlichen Psychotherapeutin. Eigentlich war bei dieser eine lange Wartezeit von mehreren Wochen, bis man einen Termin bekam. Aber Gott hatte wohl seine Finger im Spiel, als die Therapeutin mich anrief und sagte, bei ihr wäre an dem Tag jemand ausgefallen, ob ich Zeit hätte. Ich bin mit der Frage zu ihr hin, was soll ich tun? Ich weiß, dass es vor Gott nicht richtig ist, mich von meinem Mann zu trennen, aber so kann ich nicht weiter mit ihm zusammenleben. Die Therapeutin hörte mich an und als die Stunde fast um war, blieb nicht mehr viel Zeit für eine ausführliche Antwort. Nach mir wäre noch ein Patient gekommen. Sie schaute auf die Uhr. Es war 18 Uhr. Es wurde 18.15 Uhr, 18.30 Uhr. Der nächste Patient kam nicht. Mit den Worten, na, das war wohl wirklich dringend für Gott bei Ihnen, erklärte sie mir das ganze Evangelium, wie ich es noch nie in all den Jahren in Jugendkreisen und in der Kirche verstanden hatte. Ich habe dort das erste Mal mein ganzes Leben wirklich Jesus gegeben. Was hat das mit dem Problem zu tun, das ich hatte, werdet ihr vielleicht denken. Nun, darin lag tatsächlich die Lösung all meiner Probleme. Sie sagte, kümmern Sie sich um Ihre Beziehung zu Gott Und Gott kümmert sich um ihren Mann. Und das ist wirklich geschehen. Ich habe in den darauffolgenden Wochen Gott gesucht, wie ich ihn noch nie gesucht habe. Und Gott hat sich tatsächlich finden lassen, genauso wie es in der Bibel im Lukas 11, Vers 9 heißt: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Je mehr ich Zeit mit Gott verbrachte, in stillem Gebet, Lobpreis daheim, Predigten hörte und Gemeinschaft mit Christen suchte, umso mehr begann Gott, in mein Leben hineinzusprechen. Ronny ging zu diesem Zeitpunkt einige Wochen in eine Hautklinik, sodass ich sehr viel Zeit dafür hatte. Gott begann nun, in mir Dinge aufzuarbeiten. Er gab mir Erkenntnisse über mich selbst durch das Lesen seines Wortes, christliche Bücher und Lehren, die ich anhörte. Das veränderte mein Denken und Handeln. Und Gott hat sich wirklich um meinen Mann gekümmert. Er hat in der Zeit des Klinikaufenthaltes auch in ihm Dinge bearbeitet. Als er zurück war, haben wir uns zusammengesetzt und einander um Vergebung gebeten für alles, wo wir uns an dem anderen schuldig gemacht haben. Das war einer der bedeutendsten Momente meines Lebens. Es war eine große Erleichterung. Das Offenbaren der Wahrheit und die gegenseitige Vergebung brachten einen tiefen Frieden. Ich weiß, dass sich einige von euch in unserer Geschichte wiederfinden werden. Wenn du aber noch jung und unverheiratet bist, sage nicht, das wird mir nie passieren. Das habe ich auch einmal gesagt. Der Feind kennt deine Schwächen und wird dich in Versuchungen führen. Wenn du schon viele Jahre verheiratet bist, sage nicht, das wird mir nicht mehr passieren. Ich sage auch dir, der Feind kennt deine Schwächen und wird dich in Versuchungen führen. Ich möchte euch drei Erkenntnisse mitgeben, die ich aus unserer Krise gewonnen habe. Das erste ist, wo Jesus mittendrin ist, das hält er zusammen. Wir haben bei unserer Hochzeit nicht geahnt, wie bedeutsam unser Trauspruch für uns sein würde. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Im Psalm 127, Vers 1. Wir hatten in den letzten Jahren ohne den Herrn an unserem Haus eher gearbeitet. Wir haben uns immer mehr um uns gedreht und Jesus nicht mehr in unserer Mitte gehabt. Was heißt das, werdet ihr fragen? Das bedeutet, wir haben nicht mehr nach Gottes Willen gefragt. Bei unseren Entscheidungen sind wir entgegen Gottes Wegen gegangen. Ich will es vergleichen mit der Situation, als Petrus auf dem Wasser lief, als er nach unten schaute, auf sich, und das, was er tat, mit menschlicher Logik betrachtete, ging er unter. Wir haben ebenso nur noch auf uns geschaut. Erst als uns das Wasser bis zum Hals stand, haben wir zu Jesus aufgeblickt und um Hilfe gerufen. Wenn wir es zulassen, rettet uns Jesus noch mehr. Er erfüllt an uns alle seine Verheißungen. Am 8.12.2016 ist Jesus in unser Haus eingezogen. Mit ihm kam eine Liebe und tiefe Vergebung, die jeden Verstand übersteigt. Natürlich ist damit nicht immer alles harmonisch. Wir sind beide recht temperamentvoll bei Meinungsverschiedenheiten. Doch wenn es einmal Streit gibt, besinnen wir uns, wem wir dienen. Ich verweise dann den Feind des Hauses und spreche aus, dass Jesus hier wohnt und unser Herr ist. Es ist beinahe unglaublich, welche Macht diese Worte haben und wie sich die Atmosphäre augenblicklich wieder entschärft. Wir merken auch, wie wir uns immer mehr verändern, je mehr wir Gott in uns wirken lassen. Wir sehen, dass die Früchte des Heiligen Geistes zunehmen. Welche sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Die zweite Erkenntnis, die ich euch mitgeben möchte, ist, wir sind Königskinder. Ich habe ein Waisenkindleben geführt, wie es Johannes Hartl einmal genannt hat. Ich war mein Leben lang auf der Suche nach der Bestätigung, bin ich schön, bin ich geliebt? Im Gebetshaus Augsburg bin ich vergangenes Jahr das erste Mal Jesus begegnet. Als ich dort den ganzen Tag betete, sah ich ihn auf einer Treppe, einige Stufen über mir. Er reichte mir die Hand und nahm mich in den Arm. Ich habe bis dahin nie verstanden, was überfließende Liebe bedeutet. Und das, obwohl ich als ein geliebtes Kind aufgewachsen bin. Aber nun weiß ich es. Eine Frau sagte dort prophetisch zu mir, dass Gott sich über mich freut und dass ich eine schöne Frau bin. Ich staune oft, wie Gott durch Menschen spricht. Was hat das nun mit der Geschichte unserer Ehe zu tun? Ich sagte vorhin, dass ich glaubte, dass ein Mann meine Bedürfnisse erfüllen könnte. Nun weiß ich, dass diese tiefe Liebe und Anerkennung nur Gott geben kann. Das Erlebnis in Augsburg hat mir viel Frieden gebracht. Dieser Frieden spiegelt sich auch in unserer Ehe wieder. Ich überfordere meinen Mann nicht mehr damit, dass er mir das geben soll, was nur Gott mir geben kann. Ich sehe die Ehe inzwischen gleichzeitig als ein Geschenk und als eine Aufgabe. Wir sind uns zur gegenseitigen Ergänzung und Freude geschenkt. Und eine Aufgabe deshalb, weil ich nirgends so viel über mich gelernt habe und an mir arbeiten durfte und weiter darf wie in der Ehe. Das Thema Ehe wäre abendfüllend, deswegen gehe ich nun nicht tiefer darauf ein. Meine dritte Erkenntnis ist, kümmere dich um deine Beziehung zu Gott und Gott kümmert sich um deinen Mann. Ich sagte anfangs, dass wir versucht haben, unsere Ehe zu retten. Ich habe inzwischen gelernt, dass es Dinge gibt, die wir nicht retten können. Dafür haben wir ja einen Retter. In der Bibel heißt es im 2. Korinther 10, Vers 4, dass die Waffen Gottes mächtig genug sind, um Festungen zu zerstören und menschliche Gedankengebäude niederzureißen, die sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erheben. Kein Mensch hat es geschafft, mich zum Umdenken zu bringen, und es haben viele versucht. Gott hat gewirkt, dass aus meinem Hass wieder Liebe wurde und dass Vergebung geschah für Dinge, die der Verstand nicht vergeben würde. Ich glaube an einen Gott, dessen Frieden unseren Verstand übersteigt. Wir haben ein großes Wunder erlebt. Wir haben erfahren, dass bei Gott möglich ist, was bei Menschen unmöglich ist. Deshalb sage ich euch noch einmal, kümmere dich um deine Beziehung zu Gott und Gott kümmert sich um alles andere in deinem Leben. Amen.
Also das Zeugnis wäre eine Predigt genug. Und das ist so schön, was Gott aus Ronny und Caro gemacht hat. Und das ist so schön, euch zu kennen. Aber ich will euch auch nochmal aus meinem Leben erzählen. Meine beiden Eltern sind sehr temperamentvoll. Und so waren auch die Auseinandersetzungen, die, wenn sie welche hatten, das war sehr oft. Es gab sehr viel Streit bei uns zu Hause. Und ich war auch oft dabei. Und das Ganze endete in einem Scheidungskrieg mit vielen Gerichtsprozessen über mehrere Jahre und auch große finanzielle Nachteile für meine Mutti und für mich. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen und ich war 7 Jahre alt, als meine Eltern sich haben scheiden lassen. In dem Alter, als mein Vati dann von zu Hause weggezogen ist, wollte ich den Kontakt abbrechen und ich wollte mit meinem Vati nichts mehr zu tun haben. Ich bin nicht am Telefon rangegangen, wenn ich ihn gehört habe, da habe ich aufgelegt. Ich wollte einfach keinen Kontakt mit ihm haben. 7 Jahre später musste ich den Kontakt wieder zu ihm aufnehmen, weil ich eine Unterschrift gebraucht habe und er war immer noch Erziehungsberechtigter. Und da war ich 14 und so haben wir angefangen, wieder Kontakt zu haben, miteinander uns zu treffen. Und es waren aber immer noch viele Konflikte, auch mit mir, weil er viel Groll gegenüber meiner Mutti hatte, was mich wiederum auch verletzt hat. Durch die ganze Konstellation dieser Scheidung mussten wir meinem Vati so viel Geld bezahlen, dass bei uns oft Mitte des Monats das Geld alle war, obwohl meine Mutti eine gute Arbeit hatte. Erst 7 Jahre später, nachdem ich wieder Kontakt mit ihm hatte, da war ich 21, bin ich auf eine Rüstzeit gekommen und da hat die Manu ein Thema über Vergebung gehalten. Und da sind mir auch ein paar Punkte ins Herz gefallen, die will ich euch mal kurz sagen. Das eine ist, dieser Gedanke vom Nachtragen, wenn man die Hände voll mit Mist des anderen hat und ihm ständig die Schuld nachträgt, was der Robert gesagt hat, ist eigentlich so, dass meine Hände voll sind. Vergeben kann man nur eine Schuld, und es ist auch wichtig, die Sachen beim Namen zu nennen, die mich verletzt haben. Und es ist wichtig, auch den anderen zu vergeben, ohne eine Veränderung von dem anderen zu erwarten oder eine Entschuldigung von dem anderen zu erwarten. Manche Menschen, die werden sich nie verändern. Und was mache ich dann? Dann habe ich immer noch die Hände voll mit Mist. Und es kann auch sein, dass es nicht mit einmal gemacht ist. Nach dieser Predigt bin ich nach Hause gegangen und ich habe über die Sache gebetet, über meinen Vati. Und ich habe auch Gott gesagt, ich will ihm vergeben, weil ich auch gemerkt habe, wie viel Unfrieden kam. Also vielleicht kennt ihr, wenn ihr ein Problem mit jemandem habt, braucht nur den Namen zu hören und ihr merkt, wie es innerlich kocht und ihr habt keine Freude, keinen Frieden. Und das ist einfach kein schönes Gefühl. Und als ich darüber gebetet habe und Gott gesagt habe, dass ich die Sachen, die mich verletzt haben, auch bei Gott wieder zurückgeben will und meinem Vati davon freisprechen will, hat mich der Heilige Geist über die Sachen überführt, wo ich selber auch an meinem Vati schuldig geworden bin, wo ich den Kontakt mit ihm abgebrochen habe, wo ich schlecht über ihn geredet habe und ihm die kalte Schulter gezeigt habe. Und daraufhin habe ich einen Brief geschrieben, wo ich auch zum Ausdruck gebracht habe, was mich von seiner Seite verletzt hat und dass ich ihm das gerne vergeben möchte und dass ich gerne will, dass die Sachen nicht zwischen uns stehen, aber wo ich selber auch um Vergebung gebeten habe für meine Schuld, die ich an ihm angehäuft habe. Und dieser Brief und dieses Gebet, das war so der erste Schritt in einem Prozess, was angefangen hat, weil danach kamen noch etliche Situationen, die mich wieder total verletzt haben und wo er auch total unfair war. Aber es war wichtig, diesen Schritt, dass ich mich einfach in einem Vergebungsprozess bewusst stelle. Und danach musste ich mich immer wieder neu entscheiden, die neuen Sachen, die dazugekommen sind, wieder neu zu vergeben. Und mich nicht zurückzuziehen und wieder den Kontakt abzubrechen. Und über die Jahre merke ich, wie unsere Beziehung jetzt herzlicher wird, wie Friede kommt, wenn ich mit ihm rede oder telefoniere oder wir wieder was Neues ist, es ist einfach Friede und Freiheit und wir können uns neu begegnen ohne Vorwürfe, obwohl er sich im Grunde nicht geändert hat, aber das hat trotzdem einen Einfluss auch auf ihn.
Und da merkt man auch, dass Vergebung eigentlich immer eine Vorausleistung ist. Also wir als Menschen, wir würden uns manchmal wünschen oder unsere Neigung ist die, dass wir sagen, na wenn der auf Knien bettelnd, flehend angekrochen kommt und seine Schuld einsieht, dann bin ich vielleicht bereit zu vergeben, aber der Moment kommt ja äußerst selten im Leben. Wenn ich darauf warte, dann werde ich alles mit mir rumtragen, was irgendwann in meinem Leben geschehen ist. In Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, Jesus selbst, der hat vergeben, der hat die ganze Schuld auf sich genommen, der hat Menschen freigesprochen von Schuld und vergeben, noch bevor ihn irgendjemand darum gebeten hat. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Er ist gestorben zu einem Zeitpunkt, wo keiner irgendwas vorbringen konnte, was ihn hätte besänftigen können oder wo er sagt, na gut, weil du jetzt so gehandelt hast, deswegen vergebe ich dir, sondern er hat es als Vorausleistung gebracht und damit die Grundlage gelegt, dass Vergebung überhaupt möglich ist. Und wenn man sich fragt, wie kann ich vergeben, wie kriege ich das hin, dass ich wirklich vergeben kann, dann beginnt es eigentlich immer damit, dass ich anfange, auf Jesus zu schauen. Auch das, was der Caro gesagt wurde von der Psychotherapeutin, Gott segne sie, diese Psychotherapeutin, ja, für das, was sie für einen Dienst auch getan hat an den beiden. Aber dieser Satz, kümmere dich zuerst um Gott, dann kümmert er sich um deinen Mann. Und das, da kann man ja alles einsetzen. Ja. Kümmere dich zuerst um Gott. Ich meine, Jesus selbst sagt, es trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles mit dazugegeben werden. Das ist absolute biblische Wahrheit und da steckt so viel drin. Wenn wir auf Jesus schauen, dann werden sich alle Dinge verändern. Nicht alle sofort und nicht immer die anderen, aber ich werde mich verändern. Alles in mir wird sich verändern. Alle Dinge in mir. Aus mehreren Gründen. Also mir ging es immer wieder so, geht es immer wieder so, wenn ich verletzt bin von Menschen. Und es passiert immer wieder, dass mich Dinge verletzen. Dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und wenn ich dann, manchmal ist es sogar so, man hat überhaupt keinen Bock zu beten in der Situation, weil man ja weiß, Gott sieht es wahrscheinlich eh ein bisschen anders, als ich es gerade fühle. Ne? Ja, man weiß ja schon, dass Gott manchmal da nicht auf meiner Seite ist, bei dem, was ich dann denke und fühle und mir wünschen würde. Und dann hatte ich manchmal schon keine Lust zu beten, aber wenn ich es dann trotzdem gemacht habe, habe ich manchmal innerhalb von Minuten gemerkt, wie sich die Dinge verändert haben. Zu Gott hinzugehen und ihm das auch zu klagen, und da muss man ja keine falsche Höflichkeit und Scheu oder irgendwie an den Tag legen mit Gott, der weiß doch sowieso, was wir denken. Also das, was in unserem Herzen ist, das können wir auch genauso ihm entgegenwerfen und er kann damit umgehen, da erlebt es seit Jahrtausenden. Aber der Moment, wenn ich wirklich von Herzen ehrlich bin vor Gott und sage, was mich verletzt hat, was mich nervt, was mich an... Punkt, Punkt, Punkt. Das sind die Momente, wenn wir so ehrlich sind, wie es nur irgendwie geht und wenn wir damit bei ihm aufkreuzen und nicht bei anderen Menschen. Das sind die Momente, wo sich innerhalb manchmal von Minuten oder von kurzer Zeit unsere Gesinnung verändert. Und dann aus folgenden Gründen. Zum einen, ich habe manchmal mache ich das, dass ich Gott frage, Gott, wie siehst du den anderen, der mich verletzt hat? Was ist deine Sicht über ihn? Und ich habe manchmal dann, merke ich, wie Gott mir Gedanken gibt und Eindrücke, die mich nicht nur besänftigen, sondern manchmal mir wirklich Barmherzigkeit und Liebe in mein Herz geben für den anderen, wie ich es mir selber nie hätte nehmen können. Manchmal reichen ein paar Informationen von Gott über den anderen, was er in einem anderen sieht oder was der andere erlebt hat, und es verändert meine ganze Sicht. Und in der Begegnung mit Gott konfrontiert er uns auch eben mit unserer eigenen Schuld. Ja, das, was Madalina auch gesagt hat, zu Gott zu gehen mit der Verletzung, und das ist ein bisschen fies, ja, weil das kann manchmal die Konsequenz haben, dass ich nicht nur die Schuld des anderen dann auch wahrnehme, sondern eben auch meine eigene. Aber wenn Gott uns das sagt, dann ist das immer super heilsam. Das ist nie zerstörerisch. Wenn Gott uns mit unserer Schuld konfrontiert, dann ist da immer so ein Riesenmaß an Hoffnung und an Perspektive, dass es unser Denken verändert. Und dann merken wir, dass wir selber Vergebung nötig haben, dass wir nicht besser, im Grunde nicht wirklich besser sind als andere selbst, und manche mussten Schlimmes erleiden. Man kann es nicht menschlich gegeneinander aufwiegen. Das Leid, was manche persönlich erlebt haben, da kann ich nicht als Mensch sagen, na, du bist doch viel schlimmer, du bist doch genauso schlimm. Aber wenn Gott uns konfrontiert mit unserer Schuld, dann hat es eine tiefen Wirkung, die kann kein Mensch, kein Seelsorger irgendwie hinkriegen. Aber das ist das, was passiert, wenn wir anfangen, auf Jesus zu schauen. Denn letztendlich, als Jesus am Kreuz hing, ist die größte Ungerechtigkeit passiert, die es jemals auf dieser Erde gab. Wir können schlimmes Leid erleben, wie man sich es nur irgendwie in seiner Fantasie ausmalen kann. Und es kommt nicht an das ran, was am Kreuz geschehen ist. Es gibt nichts, was ungerechter war jemals in der Geschichte der Menschheit, als dass Gott selbst, der alle Menschen geschaffen hat, auf die Erde kommt und von seinen eigenen Menschen, von seinen eigenen Geschöpfen umgebracht wird. Das ist das Absurdeste, das Ungerechteste, was es jemals gab. Und Jesus hing dort am Kreuz und betet, Vater, vergib ihnen. Und er betet das für die, die ihn dort umbringen. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn Jesus sowas betet, er meint es ernst. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann schauen wir auf denjenigen, der bereit ist zu vergeben unter allen Umständen, unter allen Bedingungen und der Menschen liebt bis zum Äußersten. Und die Frage, wie kann ich vergeben, und ich weiß nicht, was ihr erlebt habt, wie schwer es euch fällt, aber Der erste Schritt ist immer, schau auf Jesus. Und wenn wir anfangen, auf Jesus zu schauen, dann können wir solche Geschichten erleben, wie Caro und Ronny und wie Madalina und wie viele andere von euch, dann fängt Gott an, seine Geschichte zu schreiben. Und wenn wir uns entscheiden, zu vergeben und Jesus zu suchen, vor unserem eigenen Recht und vor unserer Genugtuung und all das mal hinten ranstellen und sagen, ich will auf Jesus schauen, dann können solche Geschichten rauskommen wie bei Josef, dass aus einer total kaputten Familiengeschichte das Volk Gottes wird, wo Gott sagt, ich will selber Teil davon werden und ich komme hier auf die Erde als Nachfahre von denen. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir eine Routine darin entwickeln. Nicht, dass es nur die besonderen Momente unseres Lebens sind, wo es mal über uns hereinbricht und wir mal vergeben können, sondern dass wir einen tagtäglichen, routinierten Umgang damit entwickeln. Das ist einfaches christliches Leben. Zu vergeben und immer wieder zu vergeben. Gott segne uns dabei. Amen.